Nachdem ich letztes Mal kurz überlegt habe, warum die Verständlichkeit von Urteilen so wichtig ist und dass man wirklich jeden Leuten vorbeischreibt, für die, wo man eigentlich die Urteile verfasst. Und wenn du keinen Anwalt hast, der Übersetzungsarbeit leistet, bist du einfach verloren mit der Art und Weise, wie heute Strafbefehl und Urteil verschickt werden. Ich habe dann auch kurz überlegt, sprachliche Fallstricke, strukturell, dass das halt auch Mängel aufweist, dass man das viel, viel besser machen könnte. Und auch inhaltlich, dass zum einen sehr viel drinsteht, was für das Urteil selber nicht wirklich relevant ist. Und dass ich dann einfach auch hinter diesen inhaltlichen Überfrachtungen die eigentliche Denkarbeit, die eigentliche Argumentation versteckt. Und dass man eigentlich, wenn man jemanden verurteilt, muss man das doch klar und in einfachen Worten dieser Person auch können erklären. Also was wären konkrete Tipps für wirklich ein verständliches Urteil? Ziel ist also, verständlicher zu schreiben, ohne dass die juristische Qualität leidet. Ich bin der Auffassung, ein klar geschriebenes Urteil ist erst ein gutes Urteil. Und verständlich schreiben ist eine richtig quälerische Arbeit. Man muss selber nämlich sich ganz klar bewusst sein, was will ich sagen, und dann halt auch immer wieder sich an diesen Sätzen reiben, bis man es klar und einfach gesagt hat. Es fängt an mit der Prozessgeschichte. Ich weiss jetzt nicht, ob ich die jemals wirklich gelesen habe, ob das überhaupt jemand liest. Vielleicht Rechtsmittelinstanz. Aber damit ist, glaube ich, auch schon gesagt, dass man das wirklich auf ein Minimum halten kann. Es sei denn, es gibt irgendeine prozessuale Frage, die hinten im Urteil vertieft muss abgehandelt werden. Dann braucht es dann halt in der Prozessgeschichte dazu nähere Ausführungen. Aber das ist ja der absolute Ausnahmefall. Dann wären wir beim Sachverhalt. Der soll klar dargestellt werden. Also gerade da sollte man auf eine verständliche Sachverhaltsdarstellung achten, weil das ist ja dann die Grundlage vom ganzen Urteil. Erst wer die Fakten versteht, kann ja dann auch den Rest vom Urteil richtig einordnen. Also da halten wir sich am besten Chronologie. Und ich würde sagen, im Imperfekt, also in der Vergangenheitsform, und zwar so, als hätte man die Tat selber beobachtet. Und man sollte wirklich unbedingt so unnötige Präsenz passiv gestaltigen weglassen. Also letztendlich sollte herausgestellt sein, wer hat wenn was wo gemacht und wo sind allenfalls die widerstrebenden Darstellungen, die man dann vertieft muss würdigen. Man sollte sich dabei aber hüten von Überladungen mit Detailinformationen, die für die eigentliche Urteilsfindung keine Rolle spielen. Also bei jedem Satz sich fragen, ist das eine Information, die zum Verständnis vom Fall beiträgt? Wenn die Frage mit Nein zu beantworten ist, dann kann man es wahrscheinlich weglassen. Es braucht keine seitenlange Aussagewiedergabe, wenn der Sachverhalt in diesem Punkt unbestritten ist. Dann kann man das Wichtige einfach in wenigen Worten, in eigenen wenigen Worten zusammenfassen. Es ist auch dort herauszuschaffen, was strittig ist. So bereitet man die eigentliche Beweiswürdigung vor und der Leser weiss dann auch gerade, was sind die zentralen Fragen. Damit sind wir schon bei der Beweiswürdigung. Auch da gilt nur so viel wie nötig, aber es muss nachvollziehbar sein. In der Beweiswürdigung entscheidet sich, ob ein Urteil überzeugt. Und wer jetzt vielleicht nicht gerade geübt ist im Lesen von Urteilen, der mag jetzt überraschen, wenn ich der Meinung bin, dass gerade die Beweiswürdigung in den entscheidenden Fragen eben meistens gerade sehr dünn ist. Will sagen, eben gerade nicht überzeugt, weil die entscheidenden Fragen entweder gar nicht richtig ausgearbeitet worden sind oder halt nicht umfassend beantwortet. Also man muss sich von Anfang an klar sein, über welche Tatsachen hat man überhaupt Beweis zu führen. Braucht meistens ganz viel gar nicht Beweis, weil es unstrittig ist. Dann ist natürlich ein gutes Urteil, das sich genau auf die Knackpunkte konzentriert. Also welche Punkte sind zwischen Anklage und Verteidigung strittig? Welche Beweise sind dafür vorhanden und was taugen die Beweise? Es ist vielleicht ein gescheiter Ansatz, wenn man am Anfang einmal alle wesentlichen Beweismittel aufzählt. Im Sinne von, das Gericht stützt seine Überzeugung auf folgenden Beweis: die Zeugenaussagen vom A, B und C, einem Gutachten und dann hat es noch die und die Urkunde. Und dann kann man die wichtigen Beweise eins nach dem anderen in Bezug auf die strittigen Punkte einordnen. Warum glaubt das Gericht den Aussagen vom A? Wo stützen sie die Aussagen vom B? Wo gibt es Widersprüche? Und wie löst man die Widersprüche auf? Da ist ganz entscheidend, dass man die einzelnen Gedankenschritte offen legt. Also als Leser muss man wie verstehen, wie das Gericht zu dieser Feststellung, dass man eben am Zeugen A glaubt oder der Zeugin B, wie sie zu dieser Feststellung gekommen ist. Und falls man da widerstrebende, beispielsweise andere Zeugenaussagen hat, dann gilt es also, diesen Punkt aufzulösen. Was nicht statthaft ist in meinen Augen, wenn man einfach im Detail wiedergibt, was der A gesagt hat und darum sagt, seine Aussagen wirken insgesamt glaubhaft. Das ist keine Begründung und als Leser steht man dann da ratlos vor dieser Feststellung vom Gericht. Also jede Würdigung, die strittig ist, braucht eine Begründung. Und es braucht keinen Roman, sondern einfach, dass man die Hauptgründe benennt und dann gesagt wird, warum man jetzt bei diesem Beweismittel das für so oder so erachtet. Und auch da wirklich weniger ist mehr. Man muss nicht jede Zeugenaussage haargenau in der indirekten Rede referieren. Das gilt genau das Gleiche wie beim Plädoyer von der Anwaltschaft. Da hat das Gericht auch nicht gern, da gibt es ja dann gern die Unterbrechungen vom Vorsitzenden, von der Vorsitzenden. Man kennt den Takt, Herr Verteidiger, Sie müssen sie nicht im Detail wiederholen. Die grosse Kunst ist, dass man da auf den Kernpunkt springt, den behandelt, sagt, warum man ihn für glaubhaft, glaubwürdig haltet und warum man allenfalls die Darstellung von der beschuldigten Person oder von der Anklage eben gerade verwirft. Und so ist eben auch die Rechtsprechung zu verstehen, dass man in einem Urteil nicht jeden Einwand, jedes Detail behandeln muss, aber die wesentlichen Gesichtspunkte eben schon. Am Ende der Ausführungen zu der Beweiswürdigung muss für den Leser klar feststehen, welche Version, von welcher Version geht das Gericht aus und warum glaubt das Gericht genau diese Version. Und warum sind allenfalls die Ausführungen von dieser Partei, die das anders sieht, warum folgt man denen eben gerade nicht? Wenn das feststeht, kann man zu der Rechtsanwendung gehen. Was man in diesem Punkt häufiger sieht, ist, dass Urteil Gesetzesartikel und Tatbestandsmerkmal en Detail aufführt, aber die ohne Richtung mit dem Sachverhalt zu verknüpfen. Gerade für Laien ist es ja schlicht unverständlich, wenn man da die Tatbestandsmerkmale gemäss unseren Kommentierungen in den verschiedenen Kommentaren wiedergibt. Also viel besser ist es, wenn man Gesetz und Sachverhalt zusammenbringt. Und das, ich meine in dem Sinn, oder die beschuldigte Person hat dem Opfer das Handy weggenommen. Damit ist der objektive Tatbestand von einem Diebstahl und dann vielleicht die Klammer wegen einer fremden beweglichen Sache erfüllt. Also vom Leben erzählen und nicht Theorie. Die juristischen Begriffe unmittelbar mit der konkreten Handlung verknüpfen. Also ganz konkret sagen, warum ist ein Tatbestandsmerkmal erfüllt und nicht einfach, dass es erfüllt ist. Und immer eben vor dem Hintergrund, dass ein Leser ohne juristische Vorbildung den Gedankengang nachvollziehen kann. Weil das und das passiert ist, greift genau der Straftatbestand. Dort, wo juristische Begriffe unvermeidbar sind, kann man ja die beispielsweise Klammern kurz erläutern. Also wenn man von Absicht spricht, das als Beispiel, kann man ja in Klammern setzen, innere Einstellung vom Täter oder halt von innere Einstellung vom Täter reden, in Klammern Absicht. Damit schlägt man eine Brücke zum Laien, ohne Genauigkeit zu verlieren. Ich schaue einmal bei meinen Plädoyer, dass die aus sich selber heraus verständlich sind. Dass man also, wenn man irgendeinen Straftatbestand abhandelt, nicht zuerst muss ins Gesetz schauen, um zu verstehen, was ich da jetzt ausführe und warum. Und gleich eigentlich auch mit den Akten, dass das ganz Wichtige, was jetzt da für die Subsumption oder für die Diskussion von diesem Punkt entscheidend ist, dass man das auch kurz darlegt und dort eben schon auf Präzision achtet. Das darf aber dann nicht eben durch eine Präzision in jedem Punkt, der eben auch nicht strittig ist, quasi verschwinden. Also Konzentration, das Augenmerk auf das richten. Und ich finde auch, ein Urteil müsste so geschrieben sein, dass das aus sich selber heraus verständlich ist. Dass man es also auch versteht, wenn man nicht nebendran einen Gesetzeskommentar hat. Und dass man dafür auch nicht nochmal muss die Akten durchblättern und die entscheidenden Passagen suchen. Falls jetzt strittige Rechtsfragen zu diskutieren sind oder unterschiedliche Lehrmeinungen, ist dann die Frage, muss man das wirklich im Urteil ausbreiten? Und mit welchem Raum macht man das? Entscheidend für den Leser ist, wie das Gericht entschieden hat und mit welcher Begründung Also warum folgt man dieser Lehrmeinung und nicht einer anderen? Aber es braucht nicht alle theoretischen Wege, wie man zu dem Ziel gelangt ist. Also da gilt Rechtsdiskussionen so kurz wie irgendwie möglich, aber so ausführlich wie nötig. Der wirkliche Adressat vom Urteil hat kein Anwaltspatent. Dort ist wichtig, dass Klartext steht und nicht eine wissenschaftliche Abhandlung. Also ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt, die Fokussierung auf das Wesentliche. Das klingt so banal, zieht sich aber durch alle Bereiche und findet sich fast nicht. Weil es ist ganz eine anstrengende Arbeit, wo wir, wenn wir plädieren, auch im Idealfall durchgegangen sind, dass man sich zwingend fragt, ist das wirklich, wirklich entscheidenserheblich. Und gerade wenn man ein Plädoyer entwickelt, dann fährt man ja mal irgendeinen Punkt an, schreibt, entwirft das und muss vielleicht dann am Schluss, wenn man fertig ist, fährt man ja nochmal vorne an, geht eben mit dieser Frage durch das ganze Plädoyer durch und allenfalls hat sich auch der ganze Blickwinkel während dem Schreibprozess sich entwickelt und dann kann es eben sein, dass man einen Entwurf von 40 Seiten plötzlich auf 25 Seiten drin hat, weil man einfach auch viel klarer sieht und dadurch auch viel besser weiss, was man genau sagen will und dann im Idealfall eben den Schritt, die mühsame Arbeit auch macht, die Verdichtung, das Zusammenziehen, das Ringen am Satz, an der Verständlichkeit. Und dazu gehört eben auch, dass man blinde Flecken nicht unterschlägt, dass man auch Sachen, die man allenfalls nicht weiss, wie beantworten, benennt und sagt, da sind jetzt die zwei Versionen möglich. Wir nehmen ihnen das an, aber restlos überzeugt sind wir nicht und darum kann das nicht die Basis von einer Verurteilung sein. Alles, was für den Ausgang von einem Fall wichtig ist, muss erwähnt und begründet sein. Man sollte nicht im Unklaren sein, warum so entschieden worden ist, wie eben entschieden worden ist, um was man mit den entscheidenden Punkten gegen die Verurteilung, wie man mit denen umgegangen ist. All das ist ausschlaggebend und muss ausführlich behandelt werden. Und man kann sie auch kehren, wenn man sich einfach die Frage stellt, sagen wir, ich wäre jetzt die beschuldigte Person oder ich wäre die Staatsanwaltschaft. Was würde ich wählen in diesem Urteil lesen, wenn es ganz konkret mich betreffen würde? Ich bin überzeugt, die Urteile würden ganz, ganz anders aussehen, wenn man eben mit diesem Blickwinkel einmal auf sein Geschreibsel schaut. Und eben, dass man sich auch ganz klar macht, was sind eben die Kernpunkte, die man im Urteil am meisten Raum einnehmen. Und alles andere, das kann man ganz knapp halten. Also wenn jetzt, sagen wir, ein Alibi die zentrale Streitfrage ist von einem Urteil, dann muss das ausführlich in der Beweiswürdigung abgehandelt werden. Wenn man sich aber einig ist, dass die Tat begangen worden ist und nur die rechtliche Qualifikation strittig ist, ja, dann kann man natürlich den Sachfall kurz halten und dann muss die rechtliche Diskussion ausführlicher sein. Im Idealfall schaue ich, dass ich mein Plädoyer 3 Wochen vor einer Gerichtsverhandlung fertig habe, dass man dann eben zum einen genug Zeit hat, um das mit dem Klienten mal genauer anzuschauen und zum anderen, dass das eben auch ein bisschen Ruhe kann, dass mein Geist Abstand findet und dass man dann mit einem frischen Geist nochmal drüber kann und dann eben allenfalls in der Lage ist, das mit einem frischen Blick nochmal durchzuschauen und dank dem Abstand auch in der Lage fähig ist, seine eigenen Babys rauszustreichen. Also braucht es den Absatz, braucht es den Satz wirklich? Und dann fällt einem auf, dass man da ganz viel rauskippen kann. Und so wie es auch für die Verteidigung gilt, dass man natürlich gehört werden will, dass man auf die entscheidenden Fragen hinweisen kann, dass man dort auch wirklich den Blickwinkel anrichten kann. Das Gleiche gilt auch für eine Urteilsbegründung. Ich würde sagen, Klarheit in der Sprache, Klarheit in der Struktur und Klarheit in der Argumentation, das ist ein Zeichen von grosser Meisterschaft und sicher keine Schwäche. Überzeugung entsteht dadurch, dass man nicht im Unwichtigen schwimmt, sich durch unwichtige Seiten quälen muss und am Schluss gar nicht weiss, warum jetzt so entschieden wurde und nicht anders und man vor allem auch die zentralen Fragen in dieser Schwemme von Unwichtigen gar nicht abgehandelt hat. Der Stil sollte klar und einfach sein. Auch da, einfach schreiben heisst nicht simpel schreiben, sondern einfach schreiben kann man nur, wenn man ganz genau weiss, was man sagen will. Und wenn man eben in einem verständlichen Deutsch schreibt, dann kann man sich viel weniger gut verdecken. Klarheit und ein guter, einfacher Stil, das ist ein Dienst an der Rechtsfindung, ein Dienst an der Gerechtigkeit. Das wissen wir ja aus Lehrbüchern. Es gibt ja fachlich hochstehende Werke, die verständlich geschrieben sind. Und dann gibt es fachlich vielleicht auch hochstehende Werke, die man fast nicht versteht. Und gerade wenn man etwas einfach erklären kann, dann zeugt das eben von einer grossen Beherrschung vom Stoff und das Verständnis vom Recht. Wer inhaltlich ausufernd und stilistisch langfertig schreibt, erweckt eher den Eindruck, dass er mit einem Stoff kämpft, als dass er ihn beherrscht. Fürs Deutsch heisst das aktive Sätze bilden, wo immer möglich. Also nicht, es wurde vom Gericht festgestellt, sondern das Gericht stellt fest. Es ist nicht nur kürzer, sondern auch klar zuzuordnen. Wir haben festgestellt. Dann konkrete Wörter anstatt abstrakter Nominalstil. Keine unnötigen Fremdwörter. Keine Ausschmückungen, keine Floskeln, keine Textbausteine. Ein guter Test für einen guten Stil, für einen verständlichen Stil, ist, dass man sich das laut vorliest. Und das, ganz ehrlich, gilt auch fürs Plädoyer. Das sollte man nicht zuerst mal laut lesen, wenn man vor Gericht steht, sondern das sollte man sich vorher schon vielleicht doch auch mal noch kurz vortragen haben. Weil dann merkt man auch gerade, wo man stolpert. Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Also man sollte sich auch den Urteilentwurf vorlesen. Und wenn man merkt, dann musst du Atem holen, dann kommst du keine Luft mehr über, weil der Satz kein Ende findet, dann weisst du, da wirst du wahrscheinlich kaum verstanden. Und man merkt dann auch gerade, eben stolpert man über die eigene Formulierung, weil sie zu verschachtelt ist. Versteht man selber da noch, wenn man laut liest, was man da vorliest. Ein Urteil ist immer für den Leser gedacht und das ist ein Nicht-Jurist. Und jemand muss sich quälen, entweder der, der schreibt, dass er gut verstanden wird, oder der Leser, dass er es eben versteht. Und ich bin ganz klar der Meinung, ein Urteil, eine Strafjustiz, das ist eine Bringschuld. Einfach einem etwas Unleserliches auf den Tisch knallen. Schau selber, was du, ob du das verstehst und was mit dem Urteil machen willst. Das geht eigentlich an der Sache der Strafjustiz vorbei. Also man sollte zum Leserin den Leser so einfach wie möglich machen, dass er den Inhalt versteht. Denn wichtig ist auch Mut zur eigenen Sprache. Also man muss wie seinen eigenen Stil finden, sich eben nicht in fremden Text, hinter fremden Textbausteinen verstecken und auch den Mut zur Ehrlichkeit. Also man sollte aus dem Urteil die eigene Stimme spüren. Also das Gericht muss erkennbar sein. Und man muss zur Schlussfolgerung in klaren Worten stehen. Das ist eben das, was ich gesagt habe. Man muss doch in der Lage sein, in klaren, einfachen Worten jemandem zu erklären, warum er jetzt zu einem Schuldspruch gekommen ist oder eben nicht. Und da gilt auch, je direkter, desto verständlicher. Also man muss nicht nach eingehender Würdigung, ist jetzt Gericht zur Auffassung gelangt, da schließt man schon wieder 50% der Leser aus. Also Geradlinigkeit gerade in diesem Punkt ist keine Simplifizierung, sondern Klarheit. Jetzt kommt ja vielleicht der Einwand, dass man sagt, ja, ein einfach formuliertes Urteil wirkt weniger gebildet, und das lässt Tiefe vermissen, dann möchte ich einfach sagen, es geht nicht darum, den Inhalt zu vereinfachen, sondern die Darstellung. Alle rechtlichen Überlegungen, alle Differenzierungen, die sollen ja vorhanden sein, aber eben in zugänglicher Form. Und das ist eben die hohe Kunst. Und wenn wirklich jemand vom Fach ist, also sagen wir jetzt Obergericht oder eine versierte Verteidigung oder dann später das Bundesgericht, dann wird die Person die Verständlichkeit loben und sicher nicht tadeln. Qualität und Verständlichkeit, das sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten von der gleichen Medaille. Man kann ja auch Kollegen fragen, das machen wir im Büro so. Wir haben ja das Vier-Augen-Prinzip auf den Fällen. Also da liest bei uns immer noch eine zweite Person das Plädoyer. Und natürlich ganz konkret vor dem Hintergrund mit der Frage, ist alles drin, was drin sein sollte? Ist es verständlich? Hat es Überflüssiges drin? Was kann weg? Das ist ein zusätzlicher Service, den man natürlich an sich draussen nicht sieht. Also ich bin da ganz, ganz dezidiert der Meinung, dass sieht man das so handhabt, die Qualität von unseren Plädoyers nochmal deutlich besser geworden ist. Und was wir auch etwa die machen, dass wir Plädoyer-Vorträge den Leuten ohne juristische Bildung, also nicht aus unserem persönlichen juristischen Umfeld, wo man mal schaut, wie viel versteht die Person? Ist es wirklich verständlich? Was sagt sie zu der Darlegung der Argumente? Was entnimmt der Hörer als Kern aus diesen Plädoyers mit? Das quasi ganz aus einer neutralen Perspektive. gehöre doch lieber intern. Das ist jetzt der letzte Bockmist. Da hast du es jetzt also verrennt, als dass ich dann das vom Gericht hören muss. Also dass man wie ein Gefühl bekommt, wie nimmt ein Aussenstehender das auf? Habe ich das Wichtige gesagt? Kann er der Schlussfolgerung folgen? Warum findet er jetzt das Argument zu wenig rausgeschafft? Warum überzeugt denn da der Punkt nicht? Ich habe es auch schon gemacht, dass eine Schulklasse mitgekommen ist an einer Gerichtsverhandlung und dann geschaut mit dem Staatsanwalt, dass man in einer Pause nach der Plädoyers dann eine Rede und Antwort steht. Und dann ist es einmal sehr interessant, die Sichtweise zu sehen, wer hat sich von welchem Punkt im Plädoyer wie überzeugen lassen und insgesamt dann einmal abstimmen lassen. Wie würde jetzt die Schulklasse allein vor dem Hintergrund von diesen Plädoyers die Sache beurteilen? Was man vielleicht selber nach jahrelang Verfahren für glasklar anschaut, wie ist das für Außenstehende? Hat man das genug klar präsentiert? Weil letztlich ist ja das Gericht auch in dieser Rolle, auch wenn es die Akten studiert haben. Also zusammenfassend, man muss sich vor Augen halten, warum man ein Urteil schreibt. Das Warum ist, damit alle Beteiligten nachvollziehen können, und zwar juristisch wie auch sprachlich, wie man zum Urteil gekommen ist. Ein Urteil, das nicht verständlich ist, das ist wie eine Pantomime. Man sieht, wie jemand etwas sagt, aber versteht dann eben nicht. In diesem Zusammenhang kommt mir auch gerade noch ein Vorfall in den Sinn. Wir waren vor Gericht. Der Klient ist schuldig gesprochen worden in der ersten Instanz, im Übrigen dann in der zweiten Instanz freigesprochen worden. Der Richter war ein Einzelrichter, hat dann da in Langen und des Breiten erklärt, wie er jetzt zu dem Schuldspruch gekommen ist. Dann war er fertig mit seiner mündlichen Urteilsbegründung und der Klient sagt Danke. Geht dann rein und sagt dem Klient, also für das müssen wir uns jetzt sicher nicht bedanken. Und dann schaut er mich an und sagt, Sie Herr Bonin, es tut mir leid, aber ich habe kein Wort verstanden. Und wenn wir dann gerade beim subjektiven Tatbestand sind, also auf der subjektiven Seite, und eben der Klient das eben jetzt gerade nicht verstanden hat, was ums Gericht in vermeintlich einfachen Wort fürs Gericht erklärt hat, dann muss man ja sagen, dass man da allenfalls in einer Abstraktion, in einer Komplexheit ist, die eben nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das beschlägt eben dann zum Beispiel auch die subjektive Seite von einem Tatbestand. Und ich sage es nochmal, um einfach zu schreiben, nur schon vom Gedanken her, muss man viel mehr Denkarbeit leisten, als wenn man im klassischen Juristenjargon schreibt. Also es gilt für die Gedanken und das gilt dann auch gerade nochmal für die Sprache an sich, für die Sätze. Um klar zu schreiben, muss man das Sachverhalt wirklich, wirklich durchdrungen haben. Und das ist eine Mühe, eine grosse Mühe, die sich aber letztlich lohnt. Weil die Parteien fühlen sich dann ernst genommen, sie fühlen sich selber verstanden und sie können den Entscheid nachvollziehen. Was letztlich zu einer grösseren Akzeptanz führt. Und durch das gewinnt die Justiz Vertrauen. Es entstehen viel weniger Missverständnisse und durch das, ich bin überzeugt, auch weniger Rechtsmittel. Also wenn man sich da Justizreform über Justizreform überlegt, immer mehr auf das Recht der beschuldigten Person ritzt und die Fallschwämme beklagt, dann wäre auf alle Fälle mal ein Ansatz, sich mal überlegt, in was für einem Deutsch schreiben wir die Urteile, was sind das für Inhalte, dann konzentrieren wir uns jetzt wirklich aufs Wesentliche und das Wichtige. Oder schreiben wir da irgendetwas, wo letztlich auch niemand wirklich, wirklich liest. Wer wirklich verstanden hat, worum es geht, was die entscheidenden Fragen sind und wie er sie entschieden hat, der kann das einfach erklären. Wer seitenlang verschlungene Texte schreibt, wer massenweise Textbausteine einsetzt, der erweckt ganz ehrlich den Eindruck, dass er den Stoff nicht wirklich beherrscht und so ein Urteil traut man natürlich dann auch nicht. Das Primat muss sein, man kennt ja die beschuldigte Person, zumindest hat das Gericht einen ganz kurzen Eindruck von dieser Person gewonnen. Und dann muss man sich doch einfach sich vorstellen, wenn der jetzt das Urteil in den Händen hat, wenn er es liest, hat er zumindest in den Grundzügen verstanden, warum er jetzt gerade verurteilt oder freigesprochen wird. Wenn ja, dann hat das Gericht alles richtig gemacht, dann hat Sammy nicht nur recht gesprochen, sondern die Gerechtigkeit sichtbar gemacht. Das ist eben ein gutes Strafurteil. Es wird gerecht, weil es auch verständlich ist. In dem Sinn, Mut hat zur Klarheit, Mut hat zur Direktheit, Mut hat das eigene Denken offen zu legen Und alle Leser, Leserinnen werden das danken.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.